Vielen Dank, Karin, und damit guten Abend. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen und an dieser Stelle gute Besserung an Jessie Wellmer, die mit mir heute Abend diese Sendung hätte moderieren sollen, aber die Grippe hat sie erwischt. Also, gute Besserung, Jessie. Ja, wir senden aus gegebenem Anlass heute nicht aus Hamburg, sondern live aus unserem Wahlstudio hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin am späten Abend eines sehr bewegten Wahltages. Die Sieger dieser Bundestagswahl, die sind heute Abend im Konrad-Adenauer-Haus zu finden. Die Union hält die anderen Parteien mit klarem Abstand auf Distanz. Und im Willy-Brandt-Haus dagegen, ja, da stehen jetzt große Fragezeichen im Raum nach dem schlechtesten Ergebnis für die Sozialdemokraten jemals bei einer Bundestagswahl. Also, wir haben viel zu besprechen und zu analysieren in dieser Sendung. Und das alles natürlich auf der Grundlage der Zahlen, bei denen uns jetzt, wie schon den ganzen Abend, Jörg Schönborn auf den neuesten Stand bringt. Jörg, wie sieht es aus mit der aktuellen Hochrechnung?
Es geht voran. Wir haben 299 Wahlkreise in der Bundesrepublik. 120 davon sind ausgezählt. Das ist schon ein Sockel, der die Hochrechnung jetzt auf ein etwas festeres Fundament hebt. Deshalb die aktuellen Zahlen, Stand jetzt 22.30 Uhr. Die SPD, Ingo hat es schon gesagt, mit ihrem historischen Tiefstand 16,5. Auch die Union mit einem historisch eher schlechten Ergebnis, trotz der Gewinne 28,5. Grüne 11,8. FDP, da ist das letzte Wort gesprochen, jetzt 4,4. Das geht zehntelweise runter, die werden es nicht mehr schaffen. AfD 20,6. Ergebnis im Grunde verdoppelt. Die Linke 8,7, deutliche Zugewinne. Ja, und beim BSW steht weiterhin eine 4,9. Gerade mit unseren Hochrechnern noch mal drüber beraten. Es ist immer noch eine 4,9, ein Müh weg weiter von der 5, aber die 5 ist immer noch in Reichweite. Das heißt, wir sprechen weiterhin an diesem späten Wahlabend über zwei Möglichkeiten, was den Deutschen Bundestag angeht, nämlich, dass es das BSW als Fraktion nicht gibt oder eben doch. Fangen wir mit der einfacheren, also politisch einfacheren Variante an. Ohne BSW, Union und AfD hätten immer eine Mehrheit, werden sie aber nicht nutzen. Dann könnte die Union aber mit der SPD regieren, nicht mit den Grünen. Jetzt die andere Variante. Das BSW hüpft doch mit den anderen Wahlkreisen am Ende doch noch über die 5%-Schwelle. Dann hätten wir wieder das Bündnis, das ginge, aber nicht geht. Und dann würde es für Union und SPD nicht mehr reichen. Das heißt, CDU, CSU und die SPD bräuchten noch einen vierten Partner. Das könnten rechnerisch die Grünen sein. Es könnten rechnerisch auch BSW oder Linke sein. Aber alle diese drei Varianten, Ingo, zeigen, das wäre politische Akrobatik.
Vielen Dank, Jörg. Also da ist eine Menge noch Musik drin, was eben die 5%-Hürde beim BSW betrifft. Soweit aber die aktuellen Zahlen erstmal und erste Erkenntnisse daraus. Wie aber reagieren die Wählerinnen und Wähler auf dieses Ergebnis? Wir blicken jetzt mal stellvertretend an drei verschiedene Orte im Land mit Reaktionen aus München, Frankfurt am Main und Leipzig.
Feiern, wählen, Karneval, eine skurril besondere Situation in Köln auf einer der jecksten Kostümsitzungen im Gürzenich. Während auf der Bühne musikalische Kamelle fliegen, spinksen Vampire und Quallen kurz auf die Balken. Auch für Clown und Bär gab es keine großen Überraschungen.
Es war klar, also die Wahl ist genau so, wie man es eigentlich die ganze Zeit schon gedacht hat.
Ich bin überrascht, wie gut die Umfragen vorher waren. Jetzt ist genau das gekommen, was von den Umfragen vorher gesagt wurde.
Ich habe schon gehofft, dass es noch ein bisschen besser für die demokratischen Parteien ist.
Auch das gab es selten. Winterferien und Winterwahlkampf. In Leipzig sind sie bisher selten am Wahltag übers Eis geschlittert. Doch auch wenn sie alle hier den gleichen Glühwein trinken, aufs Ergebnis schauen sie ganz unterschiedlich.
Dass die AfD halt, es war mir klar, dass sie viele Stimmen kriegt, ja. Aber es ist eigentlich ungut. Ist schon komisch. Man merkt, wie verstimmt alles ist.
Die aktuelle Bundesregierung hat halt keinen guten Job gemacht, muss man einfach sagen. Und die haben halt auch Tür und Tor aufgemacht für die Situation, denke ich.
Finde ich gut.
Was finden Sie gut?
Da ich finde, dass die AfD tatsächlich mehr für die Bürger wäre, na, und sich da mehr einsetzen würde, um dass es uns mal wieder besser geht. Na, nicht nur diesem Staat, sondern uns Personen, an Bürgern.
Hier sind sie heute ohne Ergebnis rein, aber direkt mit zwei Ergebnissen wieder raus. In München war Spielbeginn noch vor der ersten Prognose. Nach dem Spieltagshighlight Bayern gegen Frankfurt war das fußballerische Resultat glasklar, doch das politische alles andere als deutlich.
Ich habe vorhin schon während dem Spiel nachgeguckt und ich muss sagen, ich freue mich für die Linke, für die Heidi Reinicke, das ist mein Crush. Und ja, genau. Und den Gregor Gysi.
Ich hoffe natürlich, dass es in eine andere Richtung geht. Die Ampel ist ja krachend gescheitert, zu Recht auch. Und jetzt hoffe ich, dass wieder ein bisschen Vernunft einhergeht.
Dass zu viel rechts gewählt wurde und zu viel antidemokratische Parteien. Das ist eine große Sorge und erinnert an Deutschland 33.
Was alles vorgefallen ist mit den Messerattacken und so weiter und so fort, dass das alles aufhört, weil wir wollen natürlich alle ein sicheres Deutschland. Und ich hoffe, dass es jetzt mit der Politik jetzt auf jeden Fall besser wird. Nicht nur redet, sondern auch umsetzt.
Auch in Köln wünschen sie sich nach Schunkeln und Feiern ab morgen eine klare Politik.
Das ist schon eigentlich, was ich gerne hätte, da relativ zügig geht, weil die Außenpolitik nicht so ganz einfach ist.
Die sich abgehängt fühlen oder meinen, dass es so weit kommen könnte, dass die wieder mit eingefangen werden.
Und so beobachten noch viele, egal wo in Deutschland, wie es weitergeht. Denn das finale Ergebnis, es steht ja immer noch nicht fest.
Ja, und das war unverkennbar Köln und ich Frankfurt am Main da mit den Reaktionen an den verschiedenen Orten in Deutschland zu dieser Bundestagswahl und zu dem Ergebnis dieser Wahl, dem vorläufigen erstmal, die Hochrechnung. Haben wir jetzt Johannes Vogel, stellvertretender FDP-Chef, hier Vorsitzender. Herr Vogel, ja, für Sie ein bitterer Abend. Soweit haben Sie den Gang in die außerparlamentarische Opposition gedanklich schon angetreten?
Also es ist ein bitterer Abend und die Entwicklung geht ja so, dass wir uns natürlich mit dem Gedanken beschäftigen müssen und daran gewöhnen müssen. Und das schmerzt, weil ich glaube, es muss eine liberale Partei geben in Deutschland. Und jetzt gibt es sie möglicherweise oder voraussichtlich für 4 Jahre erstmal nicht im Parlament. Und ich glaube, da wird was fehlen.
Hoffen Sie noch oder glauben Sie, na, jetzt sieht das mit den aktuellen Hochrechnungen nicht so aus?
Es ist knapp, der ganze Abend. Und natürlich wartet man, bis ausgezahlt wird. Aber man muss sich natürlich mit dem Gedanken realistisch beschäftigen, das ist doch klar.
Wie erklären Sie sich das? Das ist dann doch nicht so, also sehr abgestraft, sinnvoll in die SPD und die FDP aus der Ampelkoalition, die Grünen nicht ganz so. Warum hat die FDP das so erwischt?
Also wenn ich mir die Weltlage anschaue, wir haben offensichtlich einen Reformbedarf seit vielen Jahren in Deutschland. Auf der anderen Seite eine Welt mit Putin auf der einen Seite und einer populistischen Internationalen auf der anderen Seite. Da muss es ja eigentlich eine liberale Partei geben, glaube ich. Radikal reformorientiert, marktwirtschaftlich, aber eben auch radikal optimistisch. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum die Wählerinnen und Wähler uns nicht mehr, die Freien Demokraten, nicht mehr als diese Partei gesehen haben. Wenn wir das wieder hinkriegen, glaube ich, gibt es einen großen Bedarf für so eine liberale Partei.
Den sehen Ihre Parteifreunde sicherlich. Aber wie erklären Sie sich das? Warum haben die Wählerinnen und Wähler diesen Bedarf offenbar nicht erkannt?
Ja, offensichtlich war zum einen die Ampel zum Gegenteil dessen geworden, was nötig war an Reformen fürs Land. Und vielleicht hätten man früher sagen sollen, das geht so nicht mehr. Die kriegt das Ruder nicht rumgerissen für Deutschland. Und ganz offensichtlich haben uns die Wählerinnen und Wähler ja auch zu wenig mit den mutigsten und modernsten Konzepten nach vorne verbunden. So sind wir mal sehr stark geworden 2017, 2021. Und als Partei der Eigenverantwortung muss man natürlich jetzt die Frage stellen, warum die Wählerinnen und Wähler das nicht mehr in uns gesehen und das werden wir analysieren müssen, weil wir es ändern müssen, weil ich glaube, eine solche Partei muss es geben.
Das heißt, die Stimmen der FDP werden dann auch außerhalb des Bundestages weiterhin zu hören sein. Aber Sie standen vor 3 Jahren, das weiß ich noch, hier in den Tagesthemen auch zusammen mit Robert Habeck da. Und da deutete sich das schon so ein bisschen an, so eine zarte Kontaktaufnahme, sage ich mal. Wie persönlich betrifft Sie das auch jetzt, dass das so gescheitert ist mit den Grünen da auch?
Ich erinnere mich gut an unser Interview damals. Ich habe damals gesagt, was in der Ära Merkel, die ja da endete, nicht geklappt hat, ist ein Denken in Jahrzehnten. Sondern es gab ein Fahren auf Sicht und daraus wurde für unser Land Fahren auf Verschleiß. Und ich glaube, genau das ist die Rolle einer modernen liberalen Partei. Wir müssen doch diejenigen sein, die sagen, es gibt nicht nur links und rechts und Wischiwaschi irgendwie dazwischen, sondern es kann aus dem Zentrum heraus für die Gesellschaft Orientierung nach vorne geben durch Konzepte, die wirklich funktionieren. Aber offensichtlich ist es uns nicht gelungen, genug davon in der Ampel in Deutschland Realität werden zu lassen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Regierung auch am Ende die unbeliebteste gewesen, die wir je hatten.
Beim letzten Mal haben sehr viele Junge auch, gerade auch Digitalisierung war ein großes Thema, für die FDP gestimmt. Das ist jetzt gar nicht mehr so der Fall gewesen. Was ziehen Sie daraus?
Ja, ich glaube, die wünschen sich doch genau das. Die wünschen sich doch eine Orientierung nach vorne, eine Partei, die sagt, hier, ich habe die spannendsten Konzepte, zum Beispiel zur Reform des Rentensystems, unsere gesetzliche Aktienrente, die erklären können, wie es auch in 10, 20, 30 Jahren funktioniert. Und leider, muss man sagen, mit SPD und Grünen ist ja nicht gelungen, das umzusetzen. Und Jungwähler sind natürlich welche, die sind schnell da, aber auch schnell wieder weg. Es sind ja auch jede Wahl andere. Aber ich glaube, das muss Anspruch sein, zukunftsoptimistische Kraft wie die Liberalen, die müssen natürlich für die Jungen attraktiv sein. Und wenn wir es aktuell nicht sind, beschreibt das das Feld, wo wir wieder besser werden müssen, damit wir zurückkehren in den Bundestag.
Als Sie das letzte Mal aus diesem Bundestag rausgeflogen waren, hat danach Christian Lindner übernommen, hat das Ruder übernommen und hat die Partei zu zwei sehr erfolgreichen Bundestagswahlen geführt. Jetzt fliegt die FDP sehr wahrscheinlich wieder raus und wir hören, dass er vermutlich dann auch nicht mehr weiter politisch aktiv sein wird. Bedeutet das das Ende der Ära Lindner in der FDP jetzt?
Also jetzt warten wir erstmal ab. Noch ist der Abend ja nicht ausgezählt. Und immer noch gibt es ja vielleicht auch eine Restchance. Wenn nicht, hat er in der Tat vorhin in der Runde bei Ihnen und dem ZDF ja erklärt, dass er da natürlich sich nicht wieder bewerben wird. Und jetzt werden wir in Ruhe intern besprechen, wie dann, falls das so kommt, werden wir in Ruhe intern besprechen, wie dann ein Team für die Zukunft aussieht.
Aber die Partei war ja schon sehr auch auf Christian Lindner ausgerichtet. Er war da der Motor, die zentrale Figur. Wer wären denn da die Figuren, die da jetzt in diese Lücke springen können? Wäre das was für Sie? Sind ja Stellvertretender, Sie würden ja natürlich danach rücken quasi.
Also ich sagte ja gerade, erstmal warten wir ab, ob es so kommt und dann werden wir es in Ruhe intern besprechen und da würde ich jetzt widersprechen, wenn wir jetzt hier drüber reden. Ich glaube, in erster Linie sind aber natürlich jetzt die gefordert, die mit einem Mandat beruflich Politik machen in den nächsten Jahren und dadurch ja einfach auch fulltime sich einsetzen können.
Herr Vogel, wir sind gespannt, wie es für die FDP weitergeht. Vielen Dank, alles Gute für Sie, für den Besuch hier im Set.
Danke Ihnen.
Danke, Herr Vogel. Und damit zur SPD. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz fährt für seine Partei das schlechteste Ergebnis von Sozialdemokraten jemals bei einer Bundestagswahl ein. Für die SPD, haben wir gerade gesagt. Und ein solcher Absturz, der bleibt der anderen noch Regierungspartei, den Grünen, erspart. Entsprechend mischte sich wohl eine Menge Erleichterung in den Jubel bei der Wahlparty der Grünen heute Abend. Hier sehen wir die Bilder. Vielen Dank, Herr Vogel. Und da kommt aus dem Set auch schon die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Hallo.
Hallo.
Guten Abend. Ja, kommen Sie hier da drüben. Sehr schön. Ja, Frau Baerbock, also für die FDP sieht es so aus, Ihr bisheriger oder ehemaliger Koalitionspartner, als würden Sie rausfliegen. Die SPD, habe ich gerade gesagt, das schlechteste Ergebnis aller Zeiten. Die Grünen sind so einigermaßen glimpflich davon gekommen, 2 Prozentpunkte nur in Anführungsstrichen verloren. Also was überwiegt, Erleichterung oder doch auch der Frust über das Ergebnis?
Das ist ein schwieriger Tag für uns alle demokratischen Parteien in Deutschland. Das sehen wir vor allen Dingen bei dem Ergebnis einer rechtsextremen Partei. Ich lebe ja selber in Brandenburg. Wenn wir uns da die Wahlergebnisse anschauen, dann ist es zum Teil dramatisch für uns als Gesellschaft, die eigentlich für Weltoffenheit einsteht. Und deswegen ist es natürlich ein nachdenklicher Moment auch für meine Partei. Wir wissen, dass die Ampel einen immer schlechteren Ruf hatte, Vertrauen verloren hatte. Wir haben uns seit Herbst da etwas herausgekämpft, hatten mehr erhofft, auch bei unserem eigenen Wahlergebnis. Aber wir machen deutlich, und gerade ich auch als Außenministerin, die Welt wartet jetzt nicht auf Deutschland, sondern wir müssen als demokratische Parteien jetzt erst recht geschlossen für unser Land und für den Frieden in Europa einstehen.
Aber was fangen Sie jetzt konkret mit diesem Wahlergebnis an? Also ich meine, es könnte ja tatsächlich sein, dass die FDP als Partner der Ampel rausgeflogen ist, aber jetzt die Union zwar das dann anführen würde, aber man hätte eventuell, ist es möglich, dass nur noch SPD und Grüne und Union eine stabile Mehrheit zusammenbekommen.
Ja, auch das wissen wir jetzt ja an diesem Abend noch gar nicht. Deswegen ist es ein denkwürdiger und aus meiner Sicht wirklich ein Abend, über den wir lange noch intensiv alle in dieser Gesellschaft in die tieferen Hintergründe reingehen müssen. Für den Moment ist noch unklar, wie das für die Regierungsbeteiligung aussieht. Ich meine, wir sind angetreten, um Verantwortung weiter zu tragen. Ich habe gerade erwähnt, die Welt, die ist aus den Fugen geraten. Es braucht jetzt ein starkes Deutschland, was gerade für eine liberale Demokratie einsteht. Dafür braucht es eine Regierung, die Deutschland zusammenhält und es nicht weiter spaltet. Ein Bundeskanzler, der zusammenführt und vor allen Dingen eine Bundesregierung, die für andere europäische Staaten da ist. Dafür dafür stehe ich als Außenministerin, dafür steht meine Partei, dafür steht Robert Habeck, dafür haben wir Wahlkampf gemacht. Aber wir müssen jetzt natürlich das Endergebnis abwarten, was es dann weiter bedeutet.
Ja, aber Sie haben es gesagt, es muss ein Kanzler sein, der führt, der auch zusammenbringt. Und im Wahlkampf waren vor allem die Grünen besonders Zielscheibe der Union. Und würden Sie jetzt in Koalitionsverhandlungen mit der Union ohne Groll reingehen, nach dem, was da auch gerade von der CSU kam in den vergangenen Wochen?
Also gerade als Frau der Spitzenpolitik habe ich öfter mal gelernt, auch runterzuschlucken und trotzdem tough zu sein. Aber die Zeiten sind so dramatisch, dass es jetzt darum geht, dass man sich nicht selbst bemitleidet, sondern dass man nach vorne schaut, dass man Verantwortung übernimmt. Aus meiner Sicht haben die letzten Tage und Wochen hoffentlich bei allen demokratischen Parteien zur Selbstreflexion geführt, dass wir eine rechtsextreme Partei in Deutschland haben, die auch aus den Debatten der letzten Wochen noch weiter profitiert hat. Das muss aus meiner Sicht jeden Demokraten, jede Demokratin in die Nachdenklichkeit führen. Wir sehen das auch in anderen Ländern, wir sehen das in den USA. Aber wie gesagt, es sind eben auch viele andere Fragen, die in diesem Wahlkampf dann hinten runtergefallen sind, weil es immer nur um die Migrationsfrage gegangen ist. Die Frage, kann ich mir mein Leben eigentlich noch leisten? Was ist es, wenn ich als Alleinerziehende zwei Kinder großziehen muss? Also es gibt so viele Fragen, wo wir die Zukunft dieses Landes gemeinsam für alle gestalten müssen. Die riesigen Investitionen, die wir stemmen müssen, auch das können wir nur zusammen in unserem Land, Bund und Länder, aber auch nur zusammen in Europa. Und ja, diesen Zusammenhalt, den sollte es jetzt hoffentlich zwischen den demokratischen Kräften, die eine Regierung dann bilden können, auch gemeinsam geben. Und für uns als Grüne bedeutet eben auch, uns darüber weiter dann intensiv die Frage zu stellen, warum konnten wir gerade auch im progressiven Spektrum nicht noch mehr Kräfte erreichen?
Aber glauben Sie, dass diese Verantwortung, die Sie da ansprechen, auch wirklich angekommen ist? Also da sprechen dann immer viele drüber und sagen, jetzt müssen wir uns mal zusammenraufen, die Zeit drängt, wir müssen schnell eine fähige, handlungsfähige Regierung hier zusammenstellen. Aber wir sehen ja, bei der Ampelregierung ist es ja daran gescheitert, dass irgendwann die Seiten nicht mehr über bestimmte Punkte drüber springen konnten. Glauben Sie, das wird diesmal anders sein?
Es muss anders sein, ohne Frage. Weil das Wichtigste, was wir haben, unsere liberale Demokratie, unser Frieden und Freiheit in Gefahr ist, von Kräften von außen, dem russischen Präsidenten, wir wissen nicht, was mit dem amerikanischen Präsidenten ist, aber auch von Kräften von innen, von Rechtsextremen. Und deswegen braucht es eine Regierung, die das tut, was ihr Job ist, dieses Land sicher durch diese Zeiten zu führen, sich großen Fragen wie dem Klimaschutz nicht zu verweigern, weil ansonsten verlieren wir den Anschluss wirtschaftlich auf dieser Welt. Also sind so viele Baustellen, die Infrastruktur in unserem Land, das, was wir als Ampel angehen wollten, ein modernes Deutschland zu schaffen. Und dann kam der russische Angriffskrieg und dann hat die FDP irgendwann beschlossen gehabt, gegen die eigene Regierung zu arbeiten. Das darf es natürlich nicht geben. Und diese Kraft, die brauchen jetzt alle Demokraten gemeinsam. Und es braucht, wie gesagt, alle in unserem Land. Und auch den Punkt, dass so viele Menschen jetzt Angst haben in der Situation, dass wir nach und nach immer wieder, gerade auch in Ostdeutschland, diese Wahlergebnisse hätten. Vor allen Dingen Deutschland deutlich zu machen, Deutschland ist ein Einwanderungsland, was sich der Frage der inneren Sicherheit stellen muss. Und zugleich deutlich macht, wir brauchen nicht nur Fachkräfte, sondern wir brauchen eine Gesellschaft, die nicht unterscheidet, wo man geboren ist, sondern ob man mit beiden Füßen auf dem Boden der Verfassung steht. Und dann können wir Herausforderungen zusammen anpacken. Und wir haben ja auch in der letzten Bundesregierung mit der Opposition zusammen die Kraft gehabt für die sogenannte Zeitenwende. Und jetzt braucht es eine Zeitenwende 2.0. Gerade auch aus dem Kanzleramt geführt. Ich habe in den letzten 2 Monaten als Außenministerin intensiv dafür geworben, dass wir als Europäer einen neuen Schwung in unsere innere Sicherheit für Europa, in den Frieden für Europa schaffen können. Und das wäre jetzt der Moment, das zu tun. Und deswegen halte ich auch für richtig, dass wir bis Ostern eine neue Bundesregierung haben müssen, weil erneut weder Russland noch die Amerikaner werden warten, bis wir hier fertig verhandelt haben. Wir müssen ab morgen, also ab Montag, mit allen anderen Europäern gemeinsam weiterhin deutlich machen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Es jährt sich ja genau jetzt dieser furchtbare Jahrestag. Und das bedeutet eben auch, dass wir umso deutlicher machen müssen, wir investieren mehr als zuvor in den europäischen Frieden.
Große Aufgaben für die neue Bundesregierung. Die Grünen vielleicht ja wieder mit dabei. Mal sehen. Vielen Dank, Frau Baerbock, für den Besuch hier im Set.
Danke ebenso. Allen schönen guten Abend.
Ja. Danke schön. Ein langer Abend und er ist noch lange nicht zu Ende. Aber fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Union gewinnt die Wahl. Die SPD fährt ihr schlechtestes Ergebnis ein. Die AfD wird zweitstärkste Partei. Und die Linken, die feiern ein nicht erwartetes, sensationelles Comeback. Und wie die jeweiligen Gesichter dazu aussahen bei den Parteien heute Abend und die bisherigen Reaktionen hier im politischen Berlin zu den Ergebnissen dieser Bundestagswahl, das fasst jetzt Jannik Penz zusammen.
Dieser Mann wird wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler. Aber ans Arbeiten will Friedrich Merz heute erstmal nicht denken.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer sein. Heute Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet.
Mit Rambo Zambo ins Kanzleramt. Doch um wirklich zu regieren, muss der Wahlgewinner Merz wahrscheinlich mit mindestens einem Wahlverlierer zusammenarbeiten. Die SPD fährt mal wieder eine historische Niederlage ein. Zum ersten Mal in der Geschichte ist sie nur noch dritte Kraft im Parlament hinter der AfD.
Das letzte Mal war das Wahlergebnis besser. Und ich habe dafür auch Verantwortung gehabt. Dieses Mal ist das Wahlergebnis schlecht und deshalb habe ich auch Verantwortung für dieses Wahlergebnis. Das möchte ich an dieser Stelle sagen.
Schon jetzt fordern in der SPD erste Stimmen einen personellen Neuanfang. Die Koalitionsverhandlungen könnten schwierig werden. Größtes Problem, die Große Koalition ist gar nicht mehr groß. Für eine Neuauflage von Schwarz-Rot könnte es am Ende eventuell gar nicht reichen. Gut möglich, dass Merz dann einen dritten Partner braucht, zum Beispiel Grüne.
So, jetzt muss man mal sehen, dass er wie ein Bundeskanzler agiert und nicht wie ein sauerländischer, was immer, Wahlkämpfer. Aber wir sind natürlich bereit für Gespräche.
Dabei ist bislang noch unklar, ob die FDP und auch das BSW den Sprung über die 5%-Hürde überhaupt schaffen. Deutlich entspannter zeigt sich die AfD. Die gewinnt zwar ordentlich hinzu, hat aber weiterhin keine Perspektive auf eine Regierungsbeteiligung. Den größten Jubel des Abends gibt es aber hier. Die Linke feiert einen Wahlerfolg, mit dem vor wenigen Wochen wohl kaum jemand gerechnet hat.
Und wir schalten jetzt zum Hauptsieger des Abends, nämlich ins Konrad-Adenauer-Haus zur Union. Und dort steht Karin Prien, die stellvertretende Vorsitzende der CDU. Guten Abend, Frau Prien.
Guten Abend, Herr Zapparoni.
Frau Prien, die Union erhält klar den Auftrag zur Regierungsbildung, aber dieser Beziehungsstatus für eine Regierung könnte ziemlich kompliziert werden.
Zunächst mal sind wir mit Abstand stärkste Partei. Wir haben die Wahlen gewonnen. Friedrich Merz hat einen klaren Regierungsauftrag. Und jetzt geht es darum, den Wahlkampf hinter sich zu lassen und jetzt in vertrauensvolle Gespräche einzutreten. Wir müssen mal abwarten, wie sich die Dinge heute Abend noch entwickeln. Noch wissen wir ja nicht genau, wie sich der neue Deutsche Bundestag zusammensetzt. Aber es geht am Ende darum, jetzt sehr schnell eine stabile Regierung für unser Land zustande zu bringen. Denn wir haben große Probleme zu lösen.
Ja, das ist in der Tat so. Sie haben eine Menge Aufgaben vor sich. Aber Sie haben den Wählern auch einen fundamentalen Richtungswechsel dafür versprochen. Aber ist er unter diesen Umständen überhaupt möglich? Oder müssen Sie den Wählerinnen und Wählern nicht sagen, Achtung, Vorsicht, diese neue Regierung kann Reste von Ampel enthalten?
Ich glaube, wir sind jetzt in einer wirklich so veränderten Weltlage. Durch das, was wir in den Vereinigten Staaten erleben, durch das, was wir mit Blick auf die Ukraine jetzt sehen, dass allen klar sein muss, dass wenn die demokratische Mitte, wenn das demokratische Spektrum in Deutschland erfolgreich sein will, auch in Abgrenzung zu den Rechtspopulisten, den Rechtsextremen und zu anderen Populisten, dann sind wir zum Erfolg verdammt. Und ich glaube, diese Einsicht ist bei allen jetzt da. Ich habe das eben auch bei Annalena Baerbock so verstanden. Und insofern, glaube ich, wird es die Vernünftigen geben in allen demokratischen Parteien, die jetzt aufeinander zugehen müssen. Wir müssen den Wahlkampf jetzt auch hinter uns lassen, damit wir jetzt sehr schnell zu einer stabilen Regierung kommen und die wirklich großen Probleme in unserem Land. Und da geht es um Außen- und Sicherheitspolitik, da geht es um eine Wirtschaftswende in unserem Land und da geht es auch um eine neue Migrationspolitik.
Weil Sie gerade Rechtspopulismus angesprochen haben, Sie haben sich bei der umstrittenen Abstimmung im Bundestag zum Thema Migration auf die Seite von Friedrich Merz gestellt. Sie regieren aber in Schleswig-Holstein ziemlich gut zusammen mit den Grünen. Könnten Sie da so eine Art Brückenbauerin, Vermittlerin sein?
Ich glaube, dass wir in den CDU-geführten Bundesländern, in denen wir mit den Grünen regieren, das ist ja nicht nur, aber auch in Schleswig-Holstein der Fall, dass wir tatsächlich eine wichtige Rolle spielen können. Wir schaffen es ja in diesen Bundesländern, trotz erheblicher weltanschaulicher Divergenzen miteinander gute Lösungen zu finden, auch im Bereich der inneren Sicherheit, auch im Bereich der Migrationspolitik. Und darum muss es jetzt am Ende auch gehen. Wir brauchen breite gesellschaftliche Bündnisse im demokratischen Spektrum. Wir brauchen eine Regierung, die auch über die parteipolitischen Gräben hinweg jetzt Lösungen finden kann. Dafür sind die Probleme jetzt einfach zu groß, als dass man sich zurückziehen könnte auf die eigenen parteipolitischen Positionen. Das ist jetzt die Regierungskunst, die gefragt ist. Und es geht darum, auch miteinander respektvoll umzugehen, anders als es die Ampel gemacht hat. Wir müssen eine andere Form des Miteinanders jetzt finden beim Regieren. Und wir zeigen in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, dass das auch geht.
Haben Sie darüber auch schon mit Markus Söder mal gesprochen? Ich meine, wie wollen Sie den davon überzeugen, wenn es zum Beispiel auch mit den Grünen zusammengehen soll?
Jetzt schauen wir mal, wie es heute Abend weitergeht, wer am Ende Mitglied des Deutschen Bundestages wird, welche Parteien dann zur Verfügung stehen. Und dann ist es am Ende das, was die Wähler gewollt haben. Das ist die Konstellation, die dann da ist. Und dann werden wir daraus das Beste machen. Und dann am Ende werden wir das auch gemeinsam mit Markus Söder gut hinkriegen. Markus Söder, die CDU, die CSU sind im Augenblick in einem Miteinander, dass das auch ermöglichen wird.
Sie haben den zusätzlichen Druck durch die rapide sich verändernde außenpolitische Lage angesprochen. Da müssten Sie doch eigentlich das sofort morgen schon starten und gleich mit Sondierungen loslegen. Oder wie lange läuft der Zeitplan jetzt?
Ich glaube, wir müssen jetzt der SPD und den Grünen die Gelegenheit geben, auch mit dem Wahlergebnis umzugehen und auch ihre Konsequenzen aus dem Wahlergebnis auch in personeller Hinsicht zu finden. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Respektes, hier den möglichen zukünftigen Partnern da auch ein bisschen Raum und Zeit zu lassen. Aber wir haben natürlich hohen Zeitdruck und es ist wichtig, dass alle jetzt sehr schnell zu einer neuen Formation finden, die verhandlungsfähig ist, die handlungsfähig ist. Und insofern bin ich sicher, dass in den nächsten Tagen die ersten Gespräche geführt werden und wir dann sehr schnell in konkrete Verhandlungen auch kommen werden.
Oder es gäbe auch eine andere Möglichkeit. Robert Habeck hat in der Berliner Runde hier heute Abend vorgeschlagen, dass wichtige außenpolitische Entscheidungen ja vielleicht sogar schon vor einer Koalitionsbildung im Bundestag gemeinsam getroffen werden könnten. Halten Sie das für einen Weg?
Ja, meine Erwartungshaltung ist natürlich, dass die jetzige noch im Amt befindliche Restregierung mit Friedrich Merz und der CDU gemeinsam, der Union gemeinsam, auch diese Fragen bespricht und dass auch internationale Termine jetzt gemeinsam wahrgenommen werden. Das gebietet, glaube ich, der Wählerwillen und auch der Respekt vor dem Wählerwillen, damit wir sehr schnell als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, als wahrscheinlich wichtigstes Land in Europa, auch gegenüber unseren Partnern in der Welt auch handlungsfähig sind.
Sagt die stellvertretende CDU-Vorsitzende Frau Prien. Vielen Dank für das Gespräch ins Konrad-Adenauer-Haus. Ja, wenn ein Politiker das mächtigste Amt des Landes in Reichweite, in Griffbreite hat, dann steht natürlich nicht nur er im Fokus, sondern dann rückt plötzlich auch dessen Heimat ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Meist in der Hoffnung, dann irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu können. Und Friedrich Merz, der kommt ja bekanntlich aus dem Sauerland, im Südosten von Nordrhein-Westfalen. Mit mehr Sauerland für Deutschland hatte Merz ja dort im Wahlkampf plakatiert, aber was heißt das denn jetzt? Und welche Reaktionen gab es dort auf dieses Wahlergebnis heute Abend? Rupert Wiederwald fasst zusammen.
Um 18 Uhr wird in Arnsberg nicht gejubelt. Eher ungläubig nehmen die CDU-Anhänger hier wahr. Die Union liegt in den ersten Prognosen unter 30%. Das hatten sie sich auf der Wahlparty der CDU im Hochsauerlandkreis doch anders vorgestellt.
Natürlich ein Ergebnis, was ich so nicht erwartet habe. Ich habe mehr erwartet, ich habe über 30% erwartet.
Ich wünsche mir schon, dass wir die drei davor haben und das andere muss man noch sehen, wenn alles mal ausgezählt ist, mit wem wir zusammenkommen können. Ne?
Also erstmal können wir jetzt hier so ein bisschen durchatmen. Ich wünsche mir jetzt, dass diese Wahlkampfpolemik
endlich mal ad acta gelegt wird. Ich glaube, wir wünschen uns alle jetzt mal so ein bisschen mehr zurück zur Normalität.
Arnsberg im Sauerland, die Heimat von Friedrich Merz. Mehr Sauerland in die Politik bringen, so hat er hier für sich geworben. Heute hieß das erstmal Wählen in der Schützenhalle von Niedereimer. Merz wohnt nicht weit weg von hier. Und der Medienrummel heute lässt die Menschen von Niedereimer schon mal erahnen, was da in Zukunft auf sie zukommt.
Wir sind alle hier neugierig, was sich bei uns im Dorf ändern wird.
Direkt nebenan hat der Turn- und Sportverein seinen Fußballplatz und das Vereinsheim. Der halbe Ort ist Mitglied im TuS Niedereimer. Dort gibt es heute den Tag über Waffeln, Kaffee und auch ein wenig Bier fürs Wahlvolk. Strikt überparteilich, soweit das eben geht im Sauerland.
Weil er bei uns aus dem Dorf kommt. Und ich finde, zum Dorf muss man mal stehen, dass sowas bei uns im Dorf passiert.
Ich bin selber hier aufgewachsen und es ist schon toll, jetzt so jemanden hier im Ort zu haben.
Am Abend dann auch hier gemeinsames Ergebnis gucken. Wieder kein Jubel, aber eine Hoffnung. Der nächste Kanzler ist vielleicht einer von hier. Und damit die etwas augenzwinkernde Hoffnung auf den Merz-Effekt für Niedereimer.
Bevor Friedrich gewählt wurde, haben wir schon neue Straßenlampen gekriegt. Eine Woche vorher. Merkenswert, weil die Alten, die waren schon 30 Jahre und hat sich kein Mensch interessiert.
Ich hoffe einfach jetzt als Kanzlerdorf, dass wir aus dem großen Topf vielleicht mal eher was abkriegen für unser Dorf.
Bei der Wahlparty der CDU dann doch mal etwas mehr Emotionen, als ihr Friedrich Merz im fernen Berlin vor die Kameras tritt. Die Sauerländer CDU schickt so ihre Unterstützung nach Berlin.
Ich finde das Ergebnis sehr gut, weil wir haben ganz klar gewonnen. Und wenn wir uns angucken, wo wir bei der letzten Wahl standen und wo die anderen Parteien jetzt stehen, können wir darauf stolz sein?
Mehr Sauerland für Berlin. So hat es Friedrich Merz auf die Bierdeckel drucken lassen. Im Sauerland und im Rest der Republik sind sie jetzt gespannt darauf, wie Friedrich Merz das in Politik umsetzt. Jetzt aber wollen sie in Arnsberg feiern. Auch wenn sie wahrscheinlich unter 30% bleiben.
Im Sauerland und bei der Union feiern sie also. Bei der SPD sind sie schon mitten wohl in der Aufarbeitung des Debakels. Aber bei der AfD, da wird auch gefeiert. Denn AfD und Union, das sind die beiden Fraktionen, die im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl am meisten dazugewonnen haben. Die Union, na klar, wie gesehen, stärkste Kraft. Die AfD hat ihr Ergebnis verdoppelt sozusagen. Beide haben im Wahlkampf profitiert von der Ampelschwäche und offenbar dem einen Hauptthema der letzten Wochen, Migration. Über die Sieger des Abends, Gabriele Dunkel.
Grund zur Freude hat Friedrich Merz. Die Union geht als stärkste Kraft aus dieser Wahl. Und er hat beste Chancen, Kanzler zu werden.
Wir, die CDU und die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Doch die Union hatte sich mehr erhofft, bleibt hinter ihren Erwartungen zurück. Die Regierungsbildung wird vermutlich nicht leicht. Merz trotzdem zuversichtlich.
Ich weiß um die Verantwortung. Ich weiß auch um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Ich begegne dem mit größtem Respekt und ich weiß, dass es nicht einfach werden wird. Und ich möchte in diesem Zusammenhang ein Wort des Respektes auch sagen für unsere politischen Wettbewerber. Wir haben einen sehr harten Wahlkampf geführt. Dieser Wahlkampf ist trotzdem richtig notwendig gewesen, auch in der Auseinandersetzung um die wichtigen und großen Themen unseres Landes. Und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen, mit einer guten parlamentarischen Mehrheit.
Eine Absage hatte Merz schon vorher klargestellt. Mit der AfD werde es keine Gespräche oder gar Verhandlungen geben. Die AfD schließt das nicht aus. Sie feiern sich und ihren Erfolg. Er beflügelt die Kanzlerkandidatin Weidel. Ihre Hand in Richtung Union sei ausgestreckt, betont sie mehrfach am Abend, auch in der Berliner Runde in der ARD.
Wir können miteinander reden, das möchte Herr Merz nicht. Vielleicht wollen das andere aus der CDU perspektivisch machen, aber ich kann Ihnen eins prophezeien. Wenn das hier mit den Roten und mit den Grünen zusammengeht, wird das eine instabile Regierung werden, die keine 4 Jahre hält. Es wird ein interimistischer Kanzler Friedrich Merz werden. Und wir werden in den nächsten Jahren werden wir die Union überholen.
Solche Vorhersagen sind den Linken heute egal. Noch vor der Hochrechnung werden die Spitzen Van Aken und Reicheneck gefeiert. Als die ersten Zahlen kommen, kein Halten mehr. Besser hätte es nicht laufen können. Tot geglaubt, wieder auferstanden, ziehen sie komfortabel in den Bundestag. Dafür gibt's Konfetti, Sieges- und Dankesreden.
Nicht nur das Soziale steht für uns im Vordergrund, sondern auch das Versprechen, gerade mit Blick auf die Werte von AfD und auch von dieser Union. Die Linke steht an der Seite von Geflüchteten, von Menschen im Bürgergeld, von queeren Menschen. Wenn Sie versuchen, euch eure Freiheiten zu nehmen, uns gegeneinander aufzuhetzen, dann habt ihr jetzt eine verdammt starke Linksfraktion an eurer Seite.
Ihre Oppositionsrolle, darauf freut man sich hier. Bei der Union hingegen hofft man, dass die Regierungsbildung ab morgen schnell und einfach wird.
Aber bleiben wir nochmal bei der Partei, die lange Zeit um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen musste und für die 5%-Hürde bis vor wenigen Wochen nicht mal mehr in Sichtweite zu sein schien und die dann diesen fulminanten Aufschwung hingelegt hat. Und vor allem das bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern, die Linke. Und dafür war nicht mal der Plan B notwendig, den man hatte, über 3 Direktmandate doch noch reinzukommen. Sprechen wir jetzt mit der Spitzenkandidatin der Linken, Heidi Reicheneck. Guten Abend, Frau Reicheneck.
Schönen guten Abend.
Mal ehrlich, hätten Sie noch Anfang des Jahres, also keine 2 Monate her, mit einem solchen Ergebnis gerechnet?
Ich habe immer an meine Partei geglaubt, aber dieses Ergebnis ist natürlich einfach nur fantastisch und übertrifft alle unsere Erwartungen.
Aber kann das wirklich nur an Ihrer Popularität auf TikTok oder den Social-Media-Kampagnen gelegen haben?
Nein, genau das eben nicht, sondern es liegt daran, dass wir als Partei nicht nur reden, sondern zuhören. Dass wir in diesem Wahlkampf an über 600.000 Haustüren waren und den Menschen gesagt haben, wir machen die Lösung eurer Probleme zum Zentrum unserer Politik und deswegen kämpfen wir gegen hohe Mieten und wollen einen Mietendeckel. Deswegen kämpfen wir gegen hohe Lebensmittelpreise und wollen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Hygieneprodukte und ÖPNV streichen. Und genau das hat sich ausgezahlt.
Und welche Rolle hat bei dem Ganzen die Mission Silberlocke gespielt? Ich meine, da sind ja 3 Veteranen der Partei, Ramelow, Gysi, Bartsch, angetreten. Werden die jetzt weiter im Zentrum der Linken stehen?
Sie sind genauso ein Teil der Linken wie alle unsere neuen Mitglieder, all die Mitglieder, die seit Jahr und Tag uns die Stange halten, all die Menschen, die uns unterstützt haben. Denn wir als Linke, wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Wir sprechen mit einer Stimme. Und das war ein wunderbares Symbolbild, dass die 3 sich da nochmal hingestellt haben und gesagt haben, ja klar, wir glauben an die Linke. Und ich bin einfach dankbar, dass wir jetzt mit über 90.000 Mitgliedern so eine Energie entwickeln konnten.
Aber diese Energie, sprechen wir da mal kurz drüber, denn das kann ja nicht nur coole TikTok-Videos oder eben diese Mission Silberlocke gewesen sein. Wie dankbar sind Sie Friedrich Merz, der mit seinen Anträgen zur Migrationspolitik, für die er auch die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat, für so eine starke Gegenreaktion zugunsten der Linken dann gesorgt hat?
Also ganz ehrlich, ich bin Friedrich Merz wirklich für absolut gar nichts dankbar und am allerwenigsten für diesen furchtbaren Antrag. Ich hätte diese Rede gerne nicht halten müssen. Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, die Basis unseres Erfolges ist, dass wir knallharte Sozialpolitik machen, dass wir nicht nur reden, sondern machen, dass wir Sozialberatung anbieten, einen Mietwucherrechner, einen Heizkostenrechner, ein Meldeportal für Mindestlohnbetrug. Das hat den Leuten ganz deutlich gezeigt, die Linke steht im Alltag an meiner Seite und sorgt dafür, dass es mir besser geht. Und das hat sich ausgezahlt und das werden wir auch weitermachen.
Das werden Sie nur wahrscheinlich nicht umsetzen können als Teil irgendeiner Bundesregierung.
Naja, aber wir haben ja auch ganz klar gesagt, alle wollen regieren, wir wollen verändern. Man kann auch aus der Opposition heraus viel bewegen. Wir kämpfen jetzt natürlich in der Gesellschaft für linke Mehrheiten und wir sagen ganz klar, wir sind bereit, mit allen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele auch durchzusetzen.
Wo wir gerade von Dankbarkeit sprachen, wie dankbar sind Sie dann andererseits Sarah Wagenknecht, dass sie mit ihrem Abgang und dem vieler anderer dann der Linken diesen Neuanfang, wenn man so will, ermöglicht hat, der jetzt zu diesem Wahlergebnis geführt hat?
Ich bin vor allen Dingen den Genossinnen und Genossen dankbar, die bei dieser Eiseskälte Plakate gehangen haben, die an den Haustüren waren, die an den Infoständen waren, weil die sind der Grund, dass wir jetzt so erfolgreich sind.
Okay, aber die Frage bleibt, was fangen Sie denn mit diesem Erfolg an, mit diesem Comeback des Jahres?
Wir haben ja ein 100-Tage-Programm verabschiedet, der Parteivorstand und der Gruppenvorstand, der jetzt bald wieder ein Fraktionsvorstand wird. Das heißt, wir haben einen ganz klar festgelegten Auftrag. Wir werden einen Antrag für den Mietendeckel einbringen und auch eine entsprechende Konferenz vorbereiten, wo Expertinnen und Experten noch mal deutlich machen, warum genau das der richtige Weg ist. Wir werden einen Antrag für eine Vermögensteuer einbringen und auch dazu eine Expertinnen- und Expertenkonferenz einberufen. Und vor allen Dingen, das ist mir besonders wichtig, werden wir einen Kita-Gipfel einberufen. Denn ich habe so das leise Gefühl, dass ein Kanzler Friedrich Merz, und mit dem müssen wir uns ja wohl leider arrangieren, für dieses Thema nicht so viel Zeit übrig hat.
Das werden wir sehen, welche Themen er dann in den Vordergrund rücken wird. Aber Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, vor allen Dingen auch Jüngere anzusprechen. Wie erklären Sie sich, dass Sie so sehr abgeschnitten haben, so gut abgeschnitten haben, gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern?
Also wir machen ja Politik für 90% der Gesellschaft. Auch unser Steuerkonzept zum Beispiel würde die wirklich große Mehrheit dieser Gesellschaft entlasten. Alle, die weniger als 7.000 Euro brutto im Monat verdienen, haben mit uns dann am Ende des Monats mehr im Portemonnaie. Aber natürlich freue ich mich persönlich, weil ich ja selber lange Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet habe, darüber, dass wir jetzt bei jungen Menschen die stärkste Kraft sind. Das zeigt auch, dass wir es geschafft haben, unsere Vorstellungen gut rüberzubringen. Sowohl an den Infoständen als auch eben in den sozialen Medien.
Heidi Reicheneck von den Linken, vielen Dank für das Gespräch.
Besten Dank.
Ja, und über diese Botschaften für die Jungen in Social Media, darüber spreche ich jetzt mit Amelie-Marie Weber, Kollegin von uns aus der Social Media Redaktion bei der Tagesschau. Ja, Amelie, auf Social Media war die Linke sehr erfolgreich. Wie hat sie das geschafft?
Guten Abend. Heidi Reicheneck hat das jetzt gerade ganz bescheiden ein bisschen runtergespielt, aber sie ist auf jeden Fall ein Teil der Antwort, denn sie ist ein Social Media Star und hat sich da ganz große Reichweiten, insbesondere auf TikTok, über die letzten Jahre aufgebaut. Zahlen zeigen, vielleicht können wir die auch mal zeigen, dass die Linke inzwischen fast so viele Aufrufe hat wie die AfD seit dem Bruch der Ampel. Die AfD, das ist ja schon länger bekannt, dass die so erfolgreich ist auf sozialen Medien und da auch junge Wählerinnen und Wähler für sich gewinnt. Die Linke holt da auf und das tut sie, indem sie sich schon auch einige Dinge von der AfD abschaut. Sie hat unter anderem ihr Budget verdreifacht im Vergleich zum letzten Wahlkampf, was digitale Kommunikation angeht. Sie setzt auch ganz stark auf Themen, die auch polarisieren, emotionalisieren. Das lohnt der Algorithmus. Und sie haben sich so ein Netzwerk aus Unterstützerinnen und Unterstützern aufgebaut, die auch über die Parteien-Accounts hinweg die Inhalte in den sozialen Netzwerken verbreiten.
Amelie-Marie, aber das ist ja jetzt etwas, was andere Parteien genauso machen könnten. Das ist ja jetzt auch kein Staatsgeheimnis in dem Sinne. Warum ist es dir nicht gelungen oder welche Rolle hat Social Media dann insgesamt in diesem Wahlkampf gespielt?
Social Media sind enorm wichtig in diesem Wahlkampf, wichtiger als je zuvor. Sie sind wirklich ein elementarer Bestandteil von politischer Kommunikation geworden. Das hat dieser Wahlkampf gezeigt. Auch andere Spitzenkandidaten, du sagst es, haben sich auf völlig neue Formate eingelassen. Also Olaf Scholz war bei TikTok-Stars tanzen oder Robert Habeck bei Twitch-Streamern zu Gast. Also sowas gab es schon, aber die Themen von Linke und AfD funktionieren schon besonders gut und die Art der Kommunikation auf sozialen Medien. Am Ende muss man sagen, wissenschaftlich lässt sich nicht nachweisen, inwiefern soziale Medien jetzt wirklich die Wahlentscheidung beeinflusst haben. Dazu spielen da zu viele Faktoren rein. Aber Studien zeigen, junge Menschen informieren sich hauptsächlich auf sozialen Medien über Politik. Natürlich formt das ihre Meinung und das wissen auch die Parteien. Sie wissen, alleine mit Social Media gewinnt man keine Wahl, aber ohne Social Media geht's halt auch nicht.
Das heißt, wir werden davon in den kommenden Jahren sicherlich eine ganze Menge mehr bekommen. Eine Frage vielleicht noch ganz kurz, weil du es angesprochen hast. Die Algorithmen, die belohnen eher so polarisierende Positionen an den Rändern. Wir haben gesehen, an der starken, am rechten, am linken Rand jetzt eben auch. Was heißt das dann für die Parteien der Mitte?
Dass sie sich noch mehr Mühe geben müssen. Man sieht ja, also zum Beispiel die SPD war gar nicht so schlecht auf sozialen Medien, wenn man sich Aufrufe und auch Likes anschaut. Da kann man ansetzen. Man hat es auch, wenn man es jetzt im Vergleich zum letzten Wahlkampf sieht, gesehen, dass die Parteien schon viel gelernt haben, dass sie die Budgets erhöht haben für digitale Kommunikation. Ich bin da ganz optimistisch, dass sich da ansetzen lässt für die nächsten Wahlen.
Hast du eine Erklärung, warum manche Dinge dann funktionieren und manche eher, wie es dann so schön heißt, oh nee, das ist eher peinlich und gar nicht funktionieren? Ist das eher Zufall oder kann man das auch wissenschaftlich dann oder vom Marketing her dann ein bisschen mehr steuern?
Na, wie so Hypes entstehen und wirklich so virale Hits, das lässt sich oft nicht so richtig erklären, aber Authentizität ist da ganz, ganz wichtig und das hat zum Beispiel eine Heidi Reicheneck sehr gut beherrscht in diesem Wahlkampf.
Vielen Dank, Amelie-Marie Weber von der Social-Media-Redaktion bei der Tagesschau für diese Einsichten. Und das wird uns in den künftigen Wahlkämpfen noch viel, viel mehr begleiten. Vielen Dank. Ja, spannend macht diesen Abend vor allem aber die eine Frage, welche Parteien scheitern an der 5%-Hürde oder schaffen es doch noch in den neuen Bundestag, weil das eben so große Auswirkungen auf die möglichen Koalitionsoptionen hat. Und diese politische Überlebensfrage buchstäblich, die stellt sich unter anderem für eine Partei, die bis vor wenigen Wochen dieses Land noch mitregiert hatten. Wir hatten den stellvertretenden Vorsitzenden eben gerade hier schon im Set, die FDP. Reaktionen zu diesem Wahlausgang für die Freien Liberalen aus der Hauptstadt, aber auch aus einem ihrer Kernländer Baden-Württemberg, gesammelt von Jenny Rieger und Fabian Siegel.
Ende der Übertragung. Beim FDP-Ortsverein in Filderstadt bei Stuttgart haben sie irgendwann am Abend genug. Die Enttäuschung nahm schon früh ihren Lauf.
Es sind noch 5 Sekunden, wir schalten um. FDP mehr als halbiert. 4,9% Chancen.
Schon die 18 Uhr Prognose lässt nichts Gutes erahnen. Allen hier ist klar. Jetzt wird es schwer.
Ich bin enttäuscht. Ich hatte es gehofft, bis zuletzt, aber ich bin sehr, sehr enttäuscht.
4,9 ist sehr knapp. Abend ist noch lang.
So sagen Sie sich auch in Berlin.
Ich bin das auch gewöhnt. Ich bin seit 54 Jahren in der FDP. Ich bin solche Abende schon gewöhnt.
Das Wort Niederlage nimmt der Parteivorsitzende da noch nicht in den Mund. Stattdessen Rechtfertigung.
Wir sind im letzten Herbst in das volle politische Risiko gegangen für unser Land. Wir zahlen selbst heute einen hohen Preis dafür.
Für Deutschland war diese Entscheidung aber richtig.
Ich bin wirklich zuversichtlich, dass sich da noch was tut.
In Filderstadt übernimmt der örtliche Landtagsabgeordnete die Durchhalteparolen. Beim ZDF liegt die FDP da noch bei 5%. Doch drin, vielleicht sogar in der Regierung, ein letztes liberales Aufbäumen.
Union und SPD werden nicht das liefern, was sie versprochen haben. Und da braucht es einfach die FDP als starke Stimme.
Wenn wir den Sprung schaffen, dann nach aktuellen Zahlen, glaube ich, werden wir auch Königsmacher sein für die nächste Regierung.
Doch die Hochrechnungen werden nicht besser für die FDP. Im Gegenteil. In der Berliner Runde fällt es dann doch das Wort Niederlage. Dann der Paukenschlag.
Ich bin Realist. Es ist natürlich denkbar, dass die FDP sich ab morgen vollständig politisch und personell neu aufstellen wird. Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann auch aus der Politik ausscheide.
In Filderstadt Schockstarre.
Überraschung, oder?
Ja, es überrascht uns. Mir fehlen ehrlich gesagt jetzt auch die Worte.
Ich halte sehr viel von Christian Lindner und habe sehr gehofft, dass egal bei welchem Ergebnis er weitermacht, damit habe ich nicht gerechnet.
Vielleicht stünden Sie ja morgen auf und es sei doch noch ein Wunder geschehen, sagen Sie beim Gehen. Die Hoffnung der FDP auf die 5%, sie schwindet aber mit jeder neuen Hochrechnung.
Ja, und auf ein Wunder zu hoffen, das wird immer schwieriger für die FDP. Und wir haben gerade die Nachricht bekommen, auf seinen Social-Media-Kanälen hat Parteichef Christian Lindner heute Abend schon seinen Rückzug aus der aktiven Politik angekündigt. Schauen wir jetzt auf die noch Kanzlerpartei. Für die SPD ist es nicht nur einfach eine Niederlage. Wir haben es jetzt mehrfach schon erwähnt heute Abend. Das bislang schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl. Da wird die Partei kaum irgendetwas finden, um das irgendwie schönreden zu können. Und das dürfte auch personelle Konsequenzen geben. Und einige gibt es ja schon. Bundeskanzler Scholz hat erklärt, dass er nicht der Verhandlungsführer der SPD sein wird, wenn es Gespräche zwischen der SPD und der Union geben sollte. Danach sieht es zumindest ja auch aus. Und schon heute Abend tagt auch das SPD-Präsidium im Willy-Brandt-Haus. Dazu gleich mehr. Zunächst Claudia Kornmeier über lange Gesichter im Willy-Brandt-Haus und den Versuch, sich da irgendwie Mut zu machen. Und auch andere am Wahlabend, die sich auch nicht so ganz richtig freuen können.
Das hatte er sich anders vorgestellt. Bis zuletzt hatte Olaf Scholz darauf bestanden, die Wahl noch gewinnen zu können. So wie beim letzten Mal. Doch daraus ist so gar nichts geworden.
Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage. Das letzte Mal war das Wahlergebnis besser. Und ich habe dafür auch Verantwortung gehabt. Dieses Mal ist das Wahlergebnis schlecht und deshalb habe ich auch Verantwortung für dieses Wahlergebnis.
Beim Regierungspartner, den Grünen, fallen die Verluste etwas weniger dramatisch aus.
Da muss man auch sagen, dass ich mehr wollte. Ich glaube, dass alle von mehr geträumt haben. Der Wahlabend ist ja noch lang, das verfolgt ihr mit den ganzen um die 5%-Hürden herum, Gerechnereien. Mal sehen, was passiert, mal sehen, was in den nächsten Wochen und Tagen passiert.
Robert Habeck lässt keinen Zweifel daran, er will nach wie vor lieber Regierungsverantwortung übernehmen, als in die Opposition gehen, sollte es auf die Grünen ankommen. Etwa für eine Koalition mit CDU, CSU und SPD. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht bejubeln sie ihre Parteigründerin, obwohl der Einzug in den Bundestag noch keine sichere Sache ist.
Also hoffen wir mal, dass der Abend so endet, wie die Stimmung jetzt ist. Dann ist alles toll. Aber egal, wie es ausgeht, wir werden noch zittern müssen. Also wir dürfen uns jetzt auch nichts vormachen. Selbst wenn es nicht reicht, dann ist es eine Niederlage. Aber es ist nicht das Ende des BSW. Den Gefallen können wir Ihnen nicht tun.
Zumindest ihre eigene politische Zukunft hatte Sarah Wagenknecht aber an einen Erfolg bei der Bundestagswahl geknüpft. Zwischenzeitlich sah es für die erst vor gut einem Jahr gegründete Partei besser aus. Noch bei den Landtagswahlen im vergangenen Herbst in ostdeutschen Ländern konnte das BSW Erfolge feiern. Kanzler Scholz deutete noch am Abend persönliche Konsequenzen an. Mögliche Koalitionsgespräche mit der Union werde er nicht führen. Eine Rolle, für die sich Verteidigungsminister Pistorius dagegen in Position bringt.
Ich sehe meine Rolle ganz einfach als jemand, der in der Führungsriege der Partei dabei ist, wenn es darum geht, für den Fall, dass die Koalitionsgespräche aufgenommen werden.
Mit ihm wäre manch einer in der SPD lieber auch schon in den Wahlkampf gezogen.
Ja, und wir schalten jetzt zum Willy-Brandt-Haus. Dort steht unser Kollege Moritz Rödle. Und wir wollten eigentlich jetzt mit dem Parteichef der SPD sprechen, Lars Klingbeil. Der hatte sich auch angekündigt und wir waren verabredet. Aber der kommt aus einem Treffen des SPD-Präsidiums nicht raus. Offenbar gibt es da eine Menge zu besprechen, naheliegend an einem solchen Wahlabend mit einem solchen Ergebnis. Aber Moritz, was hörst du da? Was passiert da hinter den Kulissen im Willy-Brandt-Haus?
Also es gibt im Moment ein Treffen, eine Sitzung des SPD-Präsidiums, das muss man sich vorstellen, als sowas wie den geschäftsführenden Vorstand. Also sitzen die Parteivorsitzenden, die stellvertretenden Parteivorsitzenden, der Generalsekretär und zum Beispiel die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Ich gucke ab und zu auf mein Handy, weil ich natürlich darauf warte, dass da irgendwas passiert. Da wird offenbar darüber diskutiert, wie man die Partei für die kommenden Wochen, aber auch für die Zukunft neu aufstellt. Noch gibt es aber kein Ergebnis.
Aber das klingt danach, als würde da auch um personelle Konsequenzen gerungen.
Na, die SPD hat, glaube ich, laut letzter Hochrechnung 16,5% im Moment geholt. Das ist das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeiten, aber auch der Zeit davor. Also es ist ein disruptiver Moment für die Partei und natürlich wird da alles in Frage gestellt und man überlegt sich tatsächlich, welche Personen in Zukunft für die SPD mehr in den Vordergrund treten könnten, welche vielleicht aber auch nicht mehr in Amt und Würden kommen sollen.
Das heißt ganz konkret, es geht also auch um die Zukunft der beiden Parteichefs, Klingbeil und Esken.
Ich sitze leider nicht in dieser Präsidiumssitzung dabei, aber natürlich kann man sich vorstellen, dass es eben genau auch um die Zukunft dieser beiden Personen gehen könnte. Es wird offenbar hart darüber diskutiert gerade.
Moritz, du wirst da weiter für uns die Stellung halten und sobald wir da mehr wissen aus dem Willy-Brandt-Haus, wie es da weitergeht mit der SPD, dann schalten wir gleich zu dir und vielleicht hoffentlich auch dann mit dem noch SPD-Chef Lars Klingbeil. Vielen Dank erstmal, soweit Moritz, und wir schalten, war mir gesagt worden, eigentlich jetzt nicht raus aus dem Studio, sondern bleiben im Studio zu Jörg Schönborn mit neuen Schalten, mit neuen Zahlen. Aber da wird noch gesammelt und es wird noch zusammengerechnet. Deswegen geben wir den Kolleginnen und Kollegen noch ein wenig Zeit und wir schauen auf das Thema, das die Schlusswochen des Wahlkampfs sicherlich sehr geprägt hat, und das war die Migration. Aber das war natürlich nicht das Einzige, das die Menschen in Deutschland beim Setzen ihres Kreuzes bewegt hat. Welche Themen also neben der Migration auf die neue Bundesregierung zukommen und dringend Antworten verlangen, ein Überblick von Marc Feuser.
Ernteausfälle, Waldsterben, Hochwasser. Auch wenn der Klimawandel kein zentrales Thema im Wahlkampf war, die Folgen sind spürbar. Deutschland verfehlt die internationalen Klimaziele. Vor allem bei Gebäuden und im Verkehr müssten die CO2-Emissionen runter. Das Klimaschutzgesetz verpflichtet, innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der Legislatur muss die Bundesregierung ein Klimaschutzprogramm beschließen. Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, nach den USA und China. Dennoch, das Bruttoinlandsprodukt ist 2024 erneut geschrumpft, um 0,2% gegenüber dem Vorjahr. Es droht das dritte Jahr Rezession in Folge. Es wird weniger nachgefragt und weniger investiert. Arbeitskräfte entlassen. Eine neue Bundesregierung muss versuchen, die Wirtschaft in Deutschland wieder anzukurbeln und sich über geeignete Maßnahmen dazu erst einmal einigen. Seit 3 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Bewegt sich was zum Frieden? Und wenn ja, zu welchem Preis? Amerika und Russland sprechen wieder, aber weder die Ukraine noch Europa sind dabei. Irgendwann wird sich eine Bundesregierung vielleicht dazu verhalten müssen, ob auch deutsche Truppen in der Ukraine einen möglichen Waffenstillstand absichern sollen oder nicht. Amerika schottet sich ab. Eine starke, einheitliche EU wichtiger denn je. Wer hält Europa zusammen? Eine neue Bundesregierung muss ihre Rolle neu finden und behaupten. In einem Europa und einer Welt, in der nationale Interessen die Oberhand gewinnen.
So, jetzt sind die Zahlen aktualisiert und die Grafiken in die richtige Reihenfolge gebracht. Jörg, wieder zu dir. Wie sieht denn jetzt der neueste Stand bei den Hochrechnungen aus?
Die wichtigste Zahl heißt 208. Das ist die Zahl der Wahlkreise von 299, die jetzt ausgezählt und Basis der Hochrechnung sind. Das muss man sich so vorstellen, dass die anderen 91 eben hochgerechnet werden. Und das BSW, das ist jetzt Spannungsaufbau, steht ja ganz am Ende der Grafik. SPD 16,5, Union 28,5, Grüne 11,7, FDP 4,4, AfD 20,7, Linke 8,7. All das kennen wir schon. Und beim BSW steht weiter eine 4,9. Wir gucken mittlerweile auf die Nachkommastellen. Und in den letzten 20 Minuten hat sich das bewegt zwischen 4,98 und 4,96. Im Moment spitz gerechnet 4,97. Das heißt, beides ist möglich mit diesen rund 90 Wahlkreisen, die noch auszuzählen sind. Und die politische Essenz, ich mache es mal als Schnellaufbau, weil es im Grunde immer nur auf zwei Zeilen ankommt, bleibt das Bündnis Sarah Wagenknecht draußen. Dann könnte die Union mit der SPD mit drei Parteien ein Bündnis bilden. Das wäre eine Mehrheit, die die 316 Sitze übersteigt. Und kommt das BSW in den Bundestag, dann hätten Union und SPD miteinander keine Mehrheit. Und dann bräuchte es eben zu CDU, CSU, SPD noch eine vierte Partei.
Wir sehen anhand dieser Zahlen die Union also klar stärkste Kraft bundesweit. Aber in Ostdeutschland ist es, du hast es heute Abend auch immer wieder erwähnt, ist es die AfD. Wie geteilt ist denn die politische Landkarte Deutschlands wirklich?
Ziemlich deutlich. Wir haben mittlerweile aus fast allen Bundesländern entweder schon Ergebnisse oder Auszählungsstände. Und ich gehe mal auf diese Bundesländerkarte und rufe jeweils die stärkste Partei auf. Und dann sehen wir, der Osten ist mit Ausnahme von Berlin blau. Und die Zahlen für die AfD sind beachtlich. Zwischenstand jetzt knapp 40% in Thüringen. Das ist ein vorläufiges Ergebnis. Sachsen fast 39, Sachsen-Anhalt 37%. Das sind auch für die AfD Rekordwerte, die sie in diesen Ländern noch nicht erreicht hat. In Berlin ist die Linke stärkste Partei. Und der Westen ist bis auf die Großstädte Hamburg und Bremen schwarz. Ganz interessant ist aber, dass es diese blauen Farben auch im Westen gibt. Zwar nur als kleine Flecken, nicht als große Flächen. Aber wenn ich mal in die einzelnen Wahlkreise gehe und dann die stärkste Zweitstimmenpartei zeige, dann haben wir hier im Westen zwei Wahlkreise, Gelsenkirchen und Kaiserslautern, wo die AfD stärkste Partei ist, nach Zweitstimmen. Wenn ich auf die Erststimmen gehe, dann sieht man, die Direktmandate sind rot, die sind an die SPD gegangen. Aber Ingo, insgesamt beachtlich, zwei westdeutsche Großstädte bisher, in denen die AfD bei Zweitstimmen das stärkste Ergebnis hat.
Jörg, vielen Dank für diese aktuellen Zahlen soweit. Und ich begrüße jetzt sozusagen den Hausherrn hier im AD-Hauptstadtstudio, den Leiter unseres AD-Hauptstadtstudios hier, Markus Preis. Markus, ja, ein intensiver und spannender Abend auf jeden Fall.
Ja, ich muss auch sagen, man kann auch das so sehen, wir haben Demokratie in the making erlebt. Das war ein intensiver Wahlkampf mit klar profilierten Parteien. Es gab Themen, die gewechselt haben. Es ging um Wirtschaft, es ging um Migration, es ging auch um die Außenpolitik. Die Parteien haben sich profiliert, es wurde diskutiert. Und ich glaube, die Ampelparteien haben auch ein sehr direktes Feedback von ihren Wählern bekommen. Eine Partei ist ja offenbar auch nicht mehr dann im Bundestag. Also das ist ja im Prinzip so, wie man sich auch Demokratie vorstellt. Jetzt wird es spannend, ob auch die andere Seite dann liefert, nämlich die Parteien, die dann im Bundestag vertreten sind. Denn zur Demokratie zählt ja auch ein bisschen der Kompromiss. Und das wird spannend, ob die Parteien das sehen, ob sie das hinbekommen, ob sie sich inhaltlich, personell aneinander angleichen, ob sie diesen Kompromiss sehen. Denn wir wissen aus den Zahlen von Jörg, aber auch aus dem Wahlkampf, aus den Beobachtungen, es gibt schon bei allem Streit, bei aller Profilierung auch eine große Sehnsucht nach Stabilität, nach einer Regierung, die handelt, die auch die Dinge in Deutschland verändert. Und man muss sehen, 84% Wahlbeteiligung, auch das spricht für unsere Demokratie, dass sie funktioniert. Wenn man da es dann nicht schafft, im Parlament auch Resultate zu produzieren, ja, dann sind das keine guten Vorzeichen für die Zukunft.
Erklärst du dir diese hohe Wahlbeteiligung auch dadurch, eben, dass die Leute nach Stabilität Sehnsucht haben und nach Lösungen?
Ich glaube, man muss da noch genauer in die Zahlen gucken, die da kommen. Aber die Probleme werden ja wahrgenommen. Wir haben es ja auch heute im Laufe des Abends immer wieder dargestellt, auch wie vielfältig die sind, wie viele Dinge einzelnen Gruppen in unserem Land wirklich auf den Nägeln brennen. Zum Thema Migration haben wir ausführlich darüber berichtet. Aber auch Unternehmer, die sagen, was haben wir hier für einen Bürokratiewust aufgebaut? Wir sind verheddert in unseren eigenen Restriktionen und das muss weg. Es gibt einen ganz klaren Wunsch, dass sich fundamental was ändert. Und umgekehrt sieht man erstaunlicherweise in den Zahlen, wie wenig sich eigentlich die Werte der Parteien über die Zeit, Jörg Schönborn hat es auch ein paar Mal gezeigt heute Abend, verändert haben. Aber ich denke schon, die Leute spüren, Politik ist da, Politik hat viel versäumt und Politik sollte jetzt handeln.
Ja, ein hohes Wahlergebnis, ein ungewöhnlicher Wahlkampf, du hast es gesagt, ein kompakter Wahlkampf, aber auch ein spannender Abend dann mit dem Ergebnis von dem, was wir jetzt auch von Jörg und über den Abend so von den Politikern gehört haben. Welche Eindrücke stechen für dich da besonders hervor?
Also ich finde zum einen die Erfahrung auch noch mal zu sehen, auch heute Abend noch, wie sehr man eigentlich gefangen ist in den Stanzen, die man jetzt in dem Wahlkampf immer wieder runtergerattert hat, wo sich immer wieder die gleichen Gremien zusammengetroffen haben, die gleichen Kandidaten uns erklärt haben, warum die besonders gut sind oder die gleichen Politiken. Und das ist schon ja vielleicht ein bisschen zu sehen, wie man sich vielleicht annähert, aber man ist doch noch sehr in diesen Schleifen gefangen. Und ich glaube, viele Bürger spüren, da muss man möglichst schnell raus. Es muss jetzt eine Annäherung kommen, es braucht Kompromiss, es braucht eine Regierung, wenn man eben weiß, wie der Bundestag genau zusammengesetzt ist. Und worauf ich persönlich noch sehr viel jetzt achte, ist die Frage, gibt es im Bundestag möglicherweise eine Zweidrittelmehrheit, um Verfassung zu ändern? Wir wissen ja, das ist nötig, wenn man zum Beispiel die Schuldenbremse reformieren will oder auch ein Sondervermögen einrichten will. Und je nachdem, wie die mathematische Zusammensetzung ist, ist es schon kompliziert. Ist die AfD dabei, die Linke oder das BSW? Kann man vielleicht auch politisch da noch Bedingungen knüpfen? Aber im Prinzip wird das sehr erschwert. Und Deutschland muss handeln, braucht zumindest vielleicht die Option, Dinge ändern zu können, mehr Schulden aufzunehmen oder ein Sondervermögen zu machen. Und wenn man die gar nicht hat, die Option, dann ist der Druck auf die Parteien, die dann die Regierung bilden, vielleicht noch größer.
Tempo ist gefragt, es war ein sehr kompakter, kurzer Wahlkampf und alle sagen, wir brauchen jetzt eine kompakte, kurze Regierungsbildungs- und Findungsphase. Wie geht das denn jetzt weiter die nächsten Tage? Welche, in dieser Weltlage auch, welche Aktionen erwartest du jetzt?
Also der Ball, die Regierung zu bilden, der Auftrag, der liegt ja bei den Unionsparteien. Klar. Wir wissen, es gibt sozusagen einen Kreis von 6 Personen, die da ein bisschen das Feld sozusagen vorsondieren. Jetzt ist es morgen erstmal so, da kommen die Parteigremien zusammen, die werden beraten über die Situation, in der sich die einzelnen Parteien befinden. Und da gibt es ja genug zu beraten, zum Beispiel bei der SPD, aber auch bei der FDP. Und dann wird man am Dienstag einen Tag haben, wo hier im Bundestag sehr viel passiert, wo die neuen Abgeordneten kommen, wo die alten Abgeordneten auch noch da sind. Und am Mittwoch wird es dann schon Wahlen geben, also zum Beispiel der Fraktionschefs in den einzelnen Parteien. Das heißt, da gehen schon ein paar Tage hin, in denen kann man telefonieren, kann man ein bisschen SMSen und dann ist die Hamburg-Wahl. Das ist ja nochmal ein kleiner Break, der gibt nochmal ein bisschen Zeit.
Wichtige Wahl im Norden.
Und dann in die kommende Woche hinein, in die übernächste Woche hinein, wird es dann, glaube ich, richtig losgehen.
Wird hier im Hauptstadtstudio der ARD auch schon, werden da Wetten schon angenommen, ob es bis Ostern eine neue Bundesregierung gibt oder nicht?
Ja, Wetten tun wir nicht, aber wir hoffen es, dass es natürlich schnell geht. Aber die Zahlen, wir müssen erstmal abwarten, wie der Bundestag am Ende aussieht.
Und du wirst es hautnah mit berichten und erleben und uns darüber auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Markus. Auch vielen Dank, dass wir hier sein können mit den Tagesthemen heute Abend im ARD Hauptstadtstudio. Also, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke dir, Markus, dafür. Ja, also wir haben es gehört, noch steht nichts genau wirklich fest, aber dass der neue Bundeskanzler wohl Friedrich Merz heißen wird, davon ist wohl ziemlich auszugehen. Und das ist wirklich eine Entwicklung, von der er selbst wohl lange nicht gedacht haben dürfte, dass diese Entwicklung mal so eintreten könnte. Nicht nur, weil er laut Deutschlandtrend eine übergroße Mehrheit von 59% hat, die nicht zufrieden sind mit seiner Arbeit und trotzdem ist seine Union jetzt die stärkste Kraft geworden. Vor allem aber war diese Entwicklung nicht zu erwarten, weil Merz ja jahrelang ganz ausgestiegen war aus der Politik. Und dann wollte ihn seine eigene Partei gleich mehrfach nicht als neuen Vorsitzenden haben. Doch nun steht der Einzug ins Kanzleramt in Aussicht. Sarah Frühauf über den ungewöhnlichen politischen Weg des Friedrich Merz.
Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein.
Kanzlerkandidat. Er hat sich also durchgesetzt. Mit Ende 60, in einem Alter, in dem sich viele zur Ruhe setzen, will er nach ganz oben, ins Kanzleramt. Dort, wo sie 16 Jahre saß.
Man braucht diesen unbedingten Willen zur Macht. Was ich sagen will ist, Friedrich Merz hat ihn auch und deshalb gönne ich es ihm.
Erst als sie die politische Bühne verlässt, taucht er wieder auf. Merz trägt Merkel einiges nach. Wie etwa, dass sie 2002 als CDU-Chefin von ihm den Fraktionsvorsitz beansprucht. Merz gibt nach, wenn auch widerwillig.
Dann bin ich der Allerletzte, der da jetzt aus eigenen Interessen heraus versucht, da Sand ins Getriebe zu werfen.
In diesem Moment bekommt Merz' politische Karriere einen Knick. Begonnen hatte sie schon früh, im Sauerland. Zuerst Europaparlament, dann Bundestag. Hier ein Wahlwerbespot von 1994.
In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Schlaf gut, Friedrich.
Merz ist ein Mann mit typischem CDU-Profil. Jurist, katholisch, drei Kinder. Sein Hobby? Fliegen. Und seit vielen Jahren an seiner Seite Ehefrau Charlotte. Seine wohl engste Beraterin.
Sie sind ja beide auch Richter.
Ja, ich bin's immer noch. Moderne Trümmerfrau für Familienrecht und Insolvenzrecht.
Nach der Ära Merkel sehnt sich ein Teil der CDU nach einem stärker konservativen Kurs. Nach Merz, dem Wirtschaftsliberalen, der nun Jahre in der freien Wirtschaft verbracht hat. Etwa beim weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock. Doch Merz muss wieder warten. Erst als die Bundestagswahl verloren ist, wird er nach zwei gescheiterten Versuchen Parteichef.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an.
Merz ist zurück, auch im Bundestag als Oppositionsführer. Hier geht er einen immer wieder besonders hart an, Bundeskanzler Scholz.
Sie sind ein Klempner der Macht.
Nicht immer ist Merz rhetorisch trittsicher. Einige Aussagen provozieren, polarisieren. Arabischstämmige Schüler für ihn?
Die kleinen Paschas.
Dann, mitten im Wahlkampf, die Messerattacke in Aschaffenburg. Merz reagiert hart, will einen schärferen Migrationskurs durchsetzen und nimmt dafür auch Stimmen der AfD in Kauf.
Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen.
Gegen das Vorgehen von Merz demonstrieren Zehntausende bundesweit. Die CDU dagegen stellt sich demonstrativ hinter ihren Kandidaten. Die Union will mit aller Macht zurück in die Regierung. Und Merz, der selbst noch nie regiert hat, soll es richten.
Ja, er scheint es gerichtet zu haben, aber die Union bleibt unter 30%. Jörg, was lässt sich denn über die Zugkraft des Spitzenkandidaten, des Kanzlerkandidaten für die Union sagen?
Ja, die Begeisterung über die Partei hinaus war offenbar nicht so groß, wie wir das gerade in diesen Bildern gesehen haben bei Friedrich Merz. Da ist zunächst vielleicht noch mal kleiner Rückblick die Sache mit diesem Ministerpräsidenten aus Bayern. Wäre er der bessere Kandidat gewesen? Das kann man nicht ganz so sagen, wenn man im Rückblick die Wählerinnen und Wähler fragt, wäre Friedrich Merz ein guter Bundeskanzler, dann sagen 34% ja, bei Markus Söder 33%. Also das würde ich als unentschieden ausgehen lassen. Interessant ist, wenn man in die Anhängerschaften guckt, dass bei den Unionsanhängern die Zustimmung für Merz deutlich größer ist, bei CDU-CSU-Anhängern. Aber wenn man nach weiter rechts guckt, ist die Zustimmung für Markus Söder etwas größer. Nun ist Friedrich Merz es ja geworden. Er war der Kandidat, heute wurde gewählt. Und in den Wahllokalen fragen wir ja immer auch nach der persönlichen Bindungs- und Zugkraft der Kandidaten. Also wenn Sie Union gewählt haben, war dann der Kandidat für Sie das Entscheidende oder etwas anderes? Und da haben wir jetzt mal einen historischen Vergleich, damit man mal sieht, starke Kandidaten. Bei Schröder haben damals 42% der SPD-Wähler gesagt, ich habe die Partei vor allem wegen dem gewählt. Und bei Angela Merkel waren es zuletzt immerhin auch 38%. Ja, und jetzt gucken wir mal, zu Friedrich Merz kommen wir gleich. Aber stärkste Kandidatin in diesem Jahr, Alice Weidel, 23% der AfD-Anhänger, deutlich weniger als Merkel Schröder. Scholz nur 18, Friedrich Merz 21, Robert Habeck 16. Also wir sehen, was diese Zugkraft angeht, 21%, da hat Angela Merkel als Kandidatin deutlich besser reüssiert. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein Blick, der das Ganze ein bisschen abrundet. Es gibt ja eine Partei, die heute stark verloren hat. Das ist die Nichtwählerpartei, Wahlbeteiligung auf über 83% gestiegen. Ich mache mal eine fiktive Wählerwanderung für diese Nichtwählerpartei. Wir sind immer noch bei der Frage, wie attraktiv war Friedrich Merz als Kandidat. Und zur Steigerung der Wahlbeteiligung hat vor allem die AfD mit knapp 2 Millionen Stimmen beigetragen. Die Union nur etwas mehr als die Hälfte. 1 Million ist nicht Friedrich Merz allein, aber eben auch ein Zeichen dafür, dass seine Zugkraft, Ingo, begrenzt war.
Interessante Zahlen zu Friedrich Merz und der Union. Und nochmal ganz generell zur Frage, wie heute die Regierung zusammenkommt, weil es mich auch interessiert. Kann man denn sagen, ab wann rechnet ihr damit, dass wir wissen, ob es die 5%-Hürde für das BSW jetzt gibt oder nicht? Also beziehungsweise, ob sie da drüber kommt oder nicht. Kann man da schon was prognostizieren?
Wenn es wirklich an einem Wahlkreis hängt, dann kann es in den kleinen Uhren in der Nacht sein. Ah. Denn die Bundeswahlleiterin macht wie alle Wahlleiter immer etwas, wenn man zum Schluss noch mal was überprüfen will, dann hält man einen letzten Wahlkreis zurück. Das gibt einem die Gelegenheit, noch mal alles genau anzuschauen. Das ist bei knappen Ergebnissen ein beliebtes Mittel. Wenn sie das macht, dann ja, muss man die Nacht durchmachen oder ganz früh aufstehen.
Wir werden wahrscheinlich beides machen, insofern auch darüber berichten. Vielen Dank, Jörg, für diese aktuellen Zahlen. Ja, wir haben gesprochen über Friedrich Merz und seine Werte. Schauen wir jetzt noch mal ganz kurz auf den Mann, der ja noch der amtierende Kanzler ist, aber der es sehr, sehr wahrscheinlich eben nicht mehr lange sein wird. Olaf Scholz, der war angetreten mit einer Fortschritts-, einer Zukunftskoalition, in dieser Form natürlich auch so auf Bundesebene noch nicht, ein Dreierbündnis, wenn man jetzt Regierung mit der Union, das sind immer zwei Parteien, da jetzt mal außen vor lässt, aber eben FDP, Grüne und seine SPD zusammenzubringen. Da war man mit großen, großen Hoffnungen, aber auch mit großen Erwartungen gestartet. Und jetzt, 3 Jahre später, ist die Ampel offiziell, wenn man so will, auch abgewählt. Blicken wir auf die politische Karriere des Bundeskanzlers Olaf Scholz.
Olaf Scholz im Wahlkampf. Er muss stets erklären, was er bei einem nächsten Mal als Kanzler anders machen würde.
Das eine ist die Bürokratie abbauen. Da sagen alle, haben Sie schon mal vom Politiker gehört? Ja, ne? So.
Versprechen wie hier in Wolfsburg, der Stadt der VW-Krise. Er lässt kein Format aus, um Wählerinnen und Wähler zu erreichen.
Das muss lustig werden, spannend. Das muss richtig knallen.
Aber haben wir dafür auch den richtigen Gesprächspartner?
Scholz wirbt mit den Auftritten auf seinem TikTok-Kanal.
Schmeckt Ihnen, Herr Scholz?
Nö.
Da, da. Da, 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 da.
Der Wahlkampf turbulent, begleitet von Debatten über Migration, auch von Vorwürfen an Scholz, er habe einen CDU-Politiker als hofnarr bezeichnet. Scholz entschuldigt sich dafür. Er gibt sich immer wieder selbstbewusst, glaubt an einen Wahlsieg wie hier bei der Bundestagswahl 2021. Damals legte die SPD zu, trotz schlechter Prognosen. Scholz wird Kanzler der ersten Ampelkoalition auf Bundesebene. Seine Amtszeit geprägt von Krisen. Russland greift die Ukraine an, Krieg in Europa.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Scholz, der Kanzler der Zeitenwende, schafft ein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, richtet die Außenpolitik neu aus, unterstützt die Ukraine mit Waffen. Er regiert im Krisenmodus, ist Vermittler vieler Koalitionsstreitereien. Gleichzeitig sinken seine Umfragewerte.
Streit kann mürbe machen und Unsicherheit schüren.
Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts kippt 2023 den Haushalt seiner Regierung. Der Kanzler muss alle auf einen harten Sparkurs einstimmen. Der Streit in der Ampelkoalition wächst, der Unmut in der Bevölkerung auch.
Ich habe immer den Eindruck, ich bin selbst Erzieher, das ist wie so ein kleiner Haufen von Kindern, die irgendwie der eine sagt das eine, der andere sagt das andere und es wird alles nach außen kommuniziert.
Die Wahrheit ist, Sie haben recht. Jetzt ist die Frage, welches Patentrezept haben Sie? Ich meine, ich frage für einen Freund. Aber
das Patentrezept schließlich das Ende der Ampelkoalition, das Ende von viel Streit.
Deshalb habe ich die FDP aus der Regierung entfernt.
Scholz' Umfragewerte bleiben bis zuletzt schlecht. Seine Kanzlerkandidatur selbst in der SPD umstritten. In der Partei hätten einige gerne den beliebteren Verteidigungsminister Pistorius als Kandidaten gehabt.
Grummeln ist da, natürlich gibt es auch diese Stimmen.
Scholz gibt sich unbeeindruckt davon und glaubt bis zuletzt, dass es klappt wie 2021.
Hat es aber offenbar nicht geklappt. Und jetzt freue ich mich, dass die Schalte ins Willy-Brandt-Haus steht und uns der Co-SPD-Chef Lars Klingbeil zur Verfügung steht. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend und Entschuldigung für die Verspätung.
Gab ja einiges zu besprechen, da reden wir auch gleich drüber. Aber statt guten Abend hätte ich vielleicht herzlichen Glückwunsch sagen können oder müssen, denn Sie haben ja heute Geburtstag, aber Sie haben sicherlich schon fröhlichere Geburtstage gefeiert, oder?
Das stimmt. Ist kein schöner Geburtstag heute. Dramatische Wahlniederlage für die Sozialdemokratie und etwas, was mich tief bewegt, weil wir alle gekämpft haben in den letzten Wochen dafür, dass wir heute besser abschneiden. Aber wir sehen eben auch das Vertrauen, das wir vor 2 Jahren verloren haben, das konnten wir in diesem Wahlkampf nicht zurückgewinnen. Die Menschen wollten eine andere Regierung und das haben sie heute mit dem Wahlergebnis deutlich gemacht.
Und gleich noch am Abend gab es eine Präsidiumssitzung der SPD im Willy-Brandt-Haus. Was genau wurde da besprochen? Aus der kommen Sie ja gerade.
Genau, wir haben besprochen, was den Aufarbeitungsprozess in der Partei angeht. Es geht um Fragen auch der Modernisierung, der Erneuerung der Sozialdemokratie. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt zu leisten haben. Das ist ja eine Zäsur und wir brauchen Umbrüche im Programmatischen, im Organisatorischen und auch im Personellen. Und das haben wir heute beraten, werden morgen weiter dazu reden. Und auch erste Weichen sind gestellt für die Zukunft der Bundestagsfraktion.
Wie sehen diese Weichenstellungen aus?
Da es gerade öffentlich geworden ist und Rolf Mützenich das kommuniziert hat, will ich hier sagen, dass das Präsidium gerade einstimmig vorgeschlagen hat, dass ich am Mittwoch kandidiere als Fraktionsvorsitzender, dann Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz in einer Hand liegen, gemeinsam mit Saskia Esken dann zusammen an der Spitze der Partei. Aber es geht jetzt darum, die SPD in schwierigen Zeiten zu führen. Das sind einige harte Wochen auch, die vor uns liegen. Wir wollen Verantwortung bündeln und bin sehr dankbar, dass das Präsidium gerade diesen Vorschlag gemacht hat. Und vor allem bin ich Rolf Mützenich dankbar dafür, wie er die Fraktion in den letzten Jahren geführt hat, dass er dem Kanzler den Rücken gestärkt hat, 207 Abgeordnete zusammengehalten hat, die immer hinter dem Kanzler, hinter den Ministern, auch hinter uns als Parteiführung standen. Und ich sage Ihnen, ich gehe mit großem Respekt jetzt auch am Mittwoch in diese Abstimmung.
Das könnten Sie wahrscheinlich, denn wenn das Präsidium hinter Ihnen steht, ist ja das eine. Aber die Fraktion muss Sie dann noch wählen. Und Sie haben ja jetzt als Vorsitzender sozusagen eine solche krachende Niederlage auch mit zu verantworten. Warum sollten die das mitgehen, Sie dann auch noch als Belohnung in Anführungsstrichen jetzt zum Fraktionsvorsitzenden zu machen?
Wir haben eine doppelte Aufgabe zu leisten. Das eine ist, den Erneuerungsprozess der Partei jetzt auch zu gewährleisten, dafür zu sorgen, dass wir beim Programm, beim Personal, auch bei der Organisation wirklich Modernisierungsschritte gehen. Ich habe schon einmal gezeigt als Generalsekretär, dass ich das kann und dass ich die Partei da auch voranbringen kann. Und ich will das jetzt auch als Parteivorsitzender tun. Aber die zweite Aufgabe, die wir zu leisten haben in diesen Zeiten, ist ja schnell handlungsfähig zu sein als Sozialdemokratie, auch nach dieser krachenden Wahlniederlage. Und darum geht es jetzt auch, dass wir Verantwortung übernehmen für dieses Land, dass wir klar machen, wie wollen wir in einer schwierigen außenpolitischen Lage beispielsweise handeln. Deutschland ist ja durchaus in einer schwierigen Situation, wenn wir auf die neue US-Administration gucken, wenn wir sehen, was in Europa los ist, wenn wir auch sehen, wie die Situation in der Ukraine sich gerade zuspitzt. Also es gibt Erwartungen an die Sozialdemokratie, die müssen erfüllt werden und dafür müssen wir handlungsfähig sein.
Aber nochmal, Herr Klingbeil, wäre es jetzt nicht Zeit für einen Neustart? Und wenn Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Esken und Sie weiterhin Parteichefs bleiben werden und wollen, nach dieser krachenden Niederlage, historisch die schlechtesten Wahlergebnisse für die SPD, so sieht doch eigentlich kein Neustart aus.
Also ich kann noch mal sagen, gerade im Präsidium gab es den Wunsch, dass ich die Fraktion führe. Ich weiß, das ist eine große Aufgabe. Ich habe Demut davor und ich weiß, wie Rolf Mützenich das geleistet hat. Aber ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass die Sozialdemokratie in einer schwierigen Phase, in der wir zweifelsohne stehen, mit einem schwierigen Wahlergebnis von heute Abend, dass wir die Partei wiederbeleben, dass wir sie stark machen, dass wir dafür sorgen, dass wir als Volkspartei der linken Mitte zu neuer Stärke kommen. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt und ich will meinen Beitrag dazu leisten. Dieses Angebot habe ich gerade im Präsidium gemacht und ich bin dankbar dafür, dass man das einstimmig jetzt auch der Fraktion vorschlägt.
Und Sie glauben, die Parteibasis nimmt dieses Angebot an, das Sie da bereitet haben?
Ich glaube, dass die Parteibasis weiß, in welchen Zeiten sich Deutschland gerade befindet. Das ist eine handlungsfähige, eine verantwortungsvolle Sozialdemokratie braucht, dass wir schnell jetzt neben der Erneuerung, die wir zweifelsohne gehen werden in der Partei, jetzt auch klar sein müssen mit der Fraktion ab Mittwoch, in welche Richtung wir wollen, was wir vorhaben, was wir im Land anders machen wollen, was außenpolitisch passiert. Politik hört ja nicht auf in diesen Zeiten und deswegen muss uns beides gelingen. Auf der einen Seite die Partei neu aufstellen, sie modernisieren und auf der anderen Seite in der Fraktion zeigen, dass wir jederzeit auch politikfähig sind, entscheidungsfähig sind. Es kommen sehr schnell auf das Parlament schwierige Entscheidungen zu und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass die Sozialdemokratie dort klar und deutlich ist.
Höre ich daraus, wenn jetzt Herr Mützenich geht und dann quasi mal ein großer, starker Vertreter des linken Flügels auch geht und Sie das übernehmen, Sie jetzt auch vorbereiten quasi, die SPD wird ja für die Union, für eine Regierung gebraucht werden, dass Sie dann sagen, okay, wir müssen die Partei jetzt ein bisschen mehr noch nach rechts ziehen, in die Mitte ziehen, damit sie eben auch koalitionsfähig wird für eine Union und vielleicht sogar noch mit den Grünen dann zusammen, weil so viele wichtige Entscheidungen jetzt anstehen und da müssen wir über unseren eigenen Schatten springen.
Ich kann Ihnen nur sagen, in diesen Kategorien von links und rechts haben wir nie gedacht in den letzten Jahren und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Es geht um Geschlossenheit der Partei. Dafür habe ich auch maßgeblich als Generalsekretär, jetzt als Parteivorsitzender mitgesorgt und diesen Weg wollen wir weiter fortsetzen. Und ob es zu einer Regierung kommt, dieser Ball liegt jetzt bei Friedrich Merz. Er wird die Gespräche führen, aber Verantwortung kann die SPD auch in der Opposition tragen, in der Regierung tragen. Dieser Ball liegt jetzt nicht bei uns, diese Entscheidung liegt nicht bei uns, aber klar ist, dass die SPD verantwortungsbereit ist und diese Verantwortung kann man an verschiedenen Stellen tragen.
Was bedeutet dieser Wahlabend für Sie persönlich als SPD-Chef?
Es ist eine bittere Niederlage, das will ich sehr klar sagen. Ich habe für was anderes gekämpft, auch mit viel Leidenschaft und Energie und ich hätte mir gewünscht, dass es zu einem anderen Ergebnis kommt. Wir haben gewonnen zusammen 2021, wir haben heute gemeinsam verloren. Aber das ist schon bitter, wenn man sieht, dass das Vertrauen der Menschen so entzogen wurde, auch von der Sozialdemokratie. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich entwickle daraus die Leidenschaft und die Energie, dass ich sage, ich will das zurückgewinnen. Und erst recht, wenn ich sehe, wie der blaue Balken nach oben geht, wie die AfD stark geworden ist bei dieser Bundestagswahl. Das ist eine Lebensaufgabe für die deutsche Sozialdemokratie und auch für mich ganz persönlich, dass wir alles dafür tun, dass wir wieder stärker werden als die AfD.
Herr Klingbeil, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, Deutschland hat gewählt. Dazu jetzt die Meinung des stellvertretenden Leiters unseres ARD-Hauptstadtstudios hier in Berlin, Matthias Deiß vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Bürger fanden es ja schon lange. Viele Sozialdemokraten ehrlich gesagt auch. Krachend abgewählt kommt nun auch der Bundeskanzler an der Erkenntnis nicht mehr vorbei. Olaf Scholz war nach dem Ampel-Aus der falsche Kanzlerkandidat für diese vorzeitige Bundestagswahl. Natürlich waren die Umstände seiner Kanzlerschaft alles andere als leicht, aber Olaf Scholz ist nicht allein an den Umständen gescheitert, sondern auch an sich selbst und an Christian Lindner. Mit dieser Regierungsbilanz, aber auch dem schaurig zelebrierten Ende der Ampel, war für beide nichts mehr zu holen. Dafür wird nun ausgerechnet er, der ewige Gegenspieler von Angela Merkel, der nächste Kanzler der Union. Ein glänzender Wahlsieg sieht allerdings anders aus. Friedrich Merz fehlen die Sympathien und die Glaubwürdigkeit, die politischen Probleme besser zu lösen als andere. Bei dem Versuch, eine Koalition zu schmieden, ist beides sicherlich nicht hilfreich, genau wie eine Polarisierung im Wahlkampf, für die auch Merz Mitverantwortung trägt. Und trotzdem, der Druck auf alle, jetzt voran und zusammenzukommen, ist groß. Im Sinne des Landes, Europas und der Ukraine braucht Deutschland jetzt schnell eine Regierung, und zwar eine, die handlungsfähig ist.
Die Meinung von Matthias Deiß. Es gab noch mehr Nachrichten an diesem ereignisreichen Tag. Das Wichtigste in aller Kürze jetzt aus Hamburg mit Susanne Daubner.
Nach dem Messerangriff am Berliner Holocaust-Mahnmal sitzt der Tatverdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem 19-jährigen Syrer gefährliche Körperverletzung und versuchten Mord vor. Er hatte am Freitagabend im Stelenfeld einen spanischen Touristen schwer verletzt. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Millionen katholische Gläubige bangen um Papst Franziskus. Vor der Klinik in Rom nehmen sie mit Blumen und Kerzen Anteil. Das Kirchenoberhaupt kämpft gegen eine hartnäckige Lungenentzündung. In einer Nachricht vom Krankenbett bedankte sich Papst Franziskus für Genesungswünsche. Am Abend hieß es, sein Zustand bleibe kritisch. Die Nierenfunktion sei eingeschränkt, aber der 88-Jährige sei wach. US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Musk erhöhen den Druck auf die Staatsbediensteten. Sie sollen bis morgen per Mail darlegen, was sie in der vergangenen Woche geleistet haben und damit ihre Anstellung rechtfertigen. Falls sie nicht antworten, werde das als Kündigung gewertet, drohte Musk auf der Plattform X. Er ist von Trump damit beauftragt worden, die Staatsausgaben zu senken. Dazu gehört auch ein massiver Personalabbau bei den Bundesbehörden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig ihm die NATO-Mitgliedschaft seines Landes ist. Selenskyj sagte, er sei bereit, zurückzutreten, wenn die Ukraine in das Militärbündnis aufgenommen würde. Er reagierte damit auch auf eine Äußerung von US-Präsident Trump, der Selenskyjs Legitimität als Präsident angezweifelt und Neuwahlen gefordert hatte. Morgen jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum dritten Mal. Zehntausende Anhänger haben in Beirut die Beerdigungszeremonie für den früheren Hisbollah-Anführer Nasrallah verfolgt. Er war vor 5 Monaten bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Zu der Trauerfeier im größten Stadion des Landes waren auch hochrangige Vertreter aus dem Iran und Irak angereist. Während der Zeremonie flogen israelische Kampfjets im Tiefflug über Beirut. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga gab es zum Abschluss des 23. Spieltages noch 3 Partien. Leipzig und Heidenheim trennten sich 2:2. Hoffenheim gegen Stuttgart endete 1:1. Und im Spitzenspiel gewann Tabellenführer Bayern München deutlich gegen Eintracht Frankfurt mit 4:0.
Harry Kane sitzt nach Wadenverletzung nur auf der Bank. Vermisst wird Bayerns Top-Torjäger nicht. Seine Stellvertreter liefern Hochgeschwindigkeitsfußball. Sané und Musiala wirbeln die Eintracht schon früh komplett auseinander. Es fehlen Millimeter. Das ändert sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Sané einfach zu schnell für Frankfurts Dreierkette. Und Michael Olise den entscheidenden Schritt vor Tuta. Falls die Mannschaft von Vincent Kompany wirklich eine Krise hatte, ist sie spätestens im zweiten Durchgang vorbei. Trapp faustet daneben, Ito staubt ab, der Japaner mit seinem ersten Treffer für den Rekordmeister. Stunde gespielt. Für den Höhepunkt sorgt in der 83. Minute Jamal Musiala, der Nationalspieler aus der eigenen Hälfte gestartet, unwiderstehlich, nicht zu stoppen, auch nicht von Kevin Trapp. Die Zugabe besorgt in der Nachspielzeit der eingewechselte Serge Gnabry. Die Bayern siegen 4:0 gegen Eintracht Frankfurt und ziehen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze.
Soweit der Nachrichtenblock aus Hamburg. Vielen Dank, Susanne, und an die Kolleginnen und Kollegen. Und Jörg, wir kommen noch mal zu dir. Da scheint ein wenig Bewegung reingekommen zu sein. Tut sich da was beim BSW?
Wir beobachten die Entwicklung unter dem Mikroskop. 30 weitere ausgezählte Wahlkreise. Jetzt sind es 235 von 299. Und diese Zahl hier, 4,9, steht. Aber das BSW entwickelt sich eher ein Stück von der 5%-Hürde weg. Zuletzt hatten wir hier 4,97. Jetzt sind es noch 4,93. Es ist also kein 50-50-Spiel mehr, sondern die Wahrscheinlichkeit ist gewachsen, dass das Bündnis den Einzug nicht schafft. Möglich ist es weiterhin. Aber Ingo, wir wollen unser Publikum ja mit aktuellsten Informationen in die Nacht verabschieden.
Absolut. Vielen, vielen Dank dafür. Es bleibt eine spannende Nacht und das wird Auswirkungen auf die Regierungsbildung haben. Vielen Dank, wie immer, Jörg, für all die aktuellen Zahlen und Hochrechnungen und Analysen. Ja, und das waren die Tagesthemen am Ende eines langen, eines spannenden Wahlabends. Und es bleibt ja noch spannend die Nacht über, aber mit einem klaren Sieger. Aber großen Fragen eben, wie aus diesem Ergebnis nun, welche Bundesregierungskoalition entstehen kann. Aber wenn das BSW wirklich nicht die 5%-Hürde schafft, ja, dann dürfte es für die Union, für den Wahlsieger Friedrich Merz wohl nur auf eine Koalition mit der SPD hinauslaufen. Aber morgen wissen wir vielleicht weiter. Denn morgen melden wir uns natürlich wieder von dieser Stelle hier mit der großen Wahlnachlese am Tag danach. Vielleicht, wie gesagt, ist dann manches schon etwas klarer. Bis dahin gibt es die ganze Nacht hindurch natürlich aktuelle Zahlen und Infos bei den Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de. Von uns, von den Tagesthemen, war es das für heute. Das ganze Tagesthemen hier in Berlin wünscht Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss, bis morgen. Und egal, wie Sie das Wahlergebnis betrachten, bleiben Sie zuversichtlich.